Ja, die Karwoche, die Osterwoche, das ist eine krasse emotionale Woche eigentlich, weil eigentlich Freude und Leid miteinander zu tun haben. Die Juden feiern in dieser Woche die Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten. Und das war auch Jesus hat das mit seinen Jüngern gefeiert. Deswegen waren ganz viele Leute in Jerusalem da. Und doch auf der anderen Seite hat Jesus das nochmal viel mehr erfüllt, diese Befreiung, was Gott schon vorher bei den Ägyptern getan hat. Das hat Jesus nochmal viel mehr bekräftigt und ein für alle Mal für die gesamte Menschheit getan. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder hier unter euch sein darf. Ich habe jetzt einen Monat Elternzeit gehabt. Das war eine gute, intensive, manchmal auch herausfordernde Zeit für mich, aber das war trotzdem ein Privileg, das zu haben. Und am vergangenen Wochenende hatten wir auch noch Besuch von sondern es sind Geschwisterpaar. Zwei Mädels, zwei junge Erwachsene aus Mülheim an der Ruhr, wo ich vorher Pastor gewesen bin. Und die waren dort bei uns im Hauskreis und die haben uns jetzt hier mal besucht. Und die eine von den beiden, die liebt das Land Israel. Sie ist auch da gewesen, hat dort einen FSJ oder einen Bundesfreiwilligendienst, nennt man das ja, wenn das woanders ist, gemacht und ist da länger in Israel gewesen. Und sie hat uns aber noch mal ganz viele Fotos gezeigt. Und ich weiß nicht, wer von euch war schon in Israel? Ist schon da gewesen? Ja, okay. Ein paar, aber auch nicht so viele. Also ich beneide euch. Ich möchte unbedingt mal nach Israel hin. An diese historischen Orte, wo Jesus gewandelt ist, wo Geschichte geschrieben wurde. Diesen Ausblick von Masada, wo die letzten Juden gegen die Römer sich gewehrt haben, zu genießen und ähnliches. Da will ich unbedingt mal hin. Und ich habe es genossen, mir ganz viele Fotos aus Israel anzuschauen. Und unter anderem, was mich beeindruckt hat, die Steffi, die, so hieß sie, sie ist auch im Garten Gethsemane gewesen. Und der Garten Gethsemane, als sie dort war, durfte man gerade nicht sozusagen rein oder nicht durchlaufen durch den Garten, sondern sie stand nur davor. Und das ist heute so ein kleines Gartenstück, da stehen, glaube ich, 8 Bäume, genau 8 Olivenbäume noch, die knapp 1000 Jahre alt sind, die von demselben Spross abstammen und wo man vermutet, vielleicht waren das dieselben Bäume, also die Vorgängerbäume von diesem Spross, die damals gestanden haben, als Jesus im Garten Gethsemane war. Und ich habe euch auch ein Bild, so sieht dieser Garten heute aus. Wie gesagt, 3 ganz besonders dicke, große von diesen Bäumen, die sind, kann man nachweisen, irgendwie um 1050 oder so da gewachsen und ja, aber dieser Garten, den gibt es da schon ganz lange. Und auch das nochmal vorweg, ja, ich springe heute ein bisschen, ich gehe heute jetzt nicht so stark auf den Palmsonntag ein, sondern ich habe es heute auf dem Herzen gehabt, über Gethsemane mit euch zu sprechen. Und dadurch, dass wir nachher auch das Abendmahl feiern, kommt auch nochmal Gründonnerstag durch, auch das. Ja, wir sind heute, bewegen wir uns einfach schon mal gedanklich in dieser ganzen Karwoche miteinander. Garten Gethsemane. Ich möchte gerne den Bibeltext lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, ab Vers 39. Dann, nach dem Abendmahl im Prinzip, verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Und als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und hierauf trennte er sich von ihnen. Und etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Amen. Ja, diese Diese Begebenheit von Jesus im Garten Gethsemane, den finden wir in 3 von 4 Evangelien ein bisschen ausführlicher beschrieben und vielleicht noch als Ergänzung aus dem Markus-Evangelium und Matthäus-Evangelium kann man vielleicht noch erwähnen, dass Petrus, Jakobus und Johannes noch ein Stück mehr von Jesus herausgerufen worden, ihn ein kleines Stück noch weiter zu begleiten als die anderen. Und wir lesen da, Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Und von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Ja, ich finde ein total herausfordernder Text, eine total herausfordernde Stelle, Jesus zu beobachten, auch mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen, wie er in der Stunde des Leids, im Angesicht des Leids einfach sich verhält. Ja, ein ganz besonderer Moment, der uns einfach aufzeigen kann, was bedeutet wirklich dieses Kreuz. Und sich mit dem Garten Gethsemane, mit der Kreuzigung zu beschäftigen, fällt uns oft nicht leicht. Und in der katholischen Kirche wird oft die Auferstehung noch stärker gefeiert. Und Julia hat das in ihrer Recherche gelesen, in der evangelischen Kirche wird oft mehr die Kreuzigung oder Karfreitag auch besonders hervorgehoben. Das war mir in diesem Sinne auch noch nicht bewusst, muss ich sagen. Aber da gibt es wohl so einen Fokus drauf. Aber in der Beschäftigung mit dieser ganzen Karwoche fand ich es nochmal wirklich faszinierend. Worum geht es um Ostern? Und auch da bin ich irgendwann beim Abendmahl rausgekommen, was wir später feiern, an Ostern. Und im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Jesus gestorben ist. Jesus hat gesagt, erinnert euch nicht nur jeden Tag daran, dass ich wieder auferstanden bin, sondern indem ihr das Abendmahl, eine ganz besondere Gedächtnishandlung feiert, erinnert ihr euch daran, dass ich gestorben bin. Und dieser Gedanke, der darf natürlich nicht alleine stehen bleiben, weil Jesus ist auferstanden und das ist richtig großartig und es gehört alles irgendwie zusammen und der Tod hat genauso eine wichtige Bedeutung wie die Auferstehung von Jesus. Ja, wir wollen einmal durch diesen Text durchgehen und ich finde es echt cool zu sehen, wie Jesus so unterwegs ist. Jesus bittet die Jünger und das habe ich früher auch oft nicht verstanden. Was bedeutet es, wenn er sagt, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet? Ich habe immer gedacht, ja, Versuchung kennt ja jeder. Ist immer gut dafür zu beten, dass man nicht in Versuchung gerät und ja irgendwie mit Geld in Versuchung gerät, sich irgendwas anzuschauen, was einem nicht so gut tut, was Gott nicht so ehrt, was auch immer. Aber wenn man sich damit beschäftigt, was sagt Jesus hier, dann hat er auch im Kopf, dass es früher oft der Fall war, wenn ein Anführer oder ein Rabbiner gefangen genommen wurde, dass meistens die ganzen Nachfolger mitverhaftet wurden und dasselbe Schicksal erlitten haben wie dieser Anführer einer Rebellengruppe oder ähnliches selber. Und Jesus hat hier auch wirklich eine ernsthafte Sorge und sagt, ey, betet darum, dass ihr auch stark bleibt, dass ihr vielleicht auch nicht selber aufgefangen werdet, dass ihr selber bewahrt bleibt vor dem, was ich hier zu durchleiden habe. Das fand ich nochmal einen sehr interessanten Gedanken, dass Jesus hier auch mit Fürsorge neben allen anderen geistlichen Wahrheiten, die da drin stecken, seinen Jüngern gegenüber auftritt. Aber wenn wir uns Jesus anschauen, wie er diese Gegenwart von seinem Vater sucht in Angesicht dem, was ihm blüht, dann betet er darum, dass dieser bittere Kelch an ihm vorübergeht, wenn Gott das möchte. Und was ist dieser bittere Kelch? Und auch da muss ich feststellen, ich muss erst noch entdecken, was ist mit diesem bitteren Kelch gemeint? Ich dachte immer, dieser bittere Kelch ist gleichgesetzt mit dem Auspeitschen, mit der Grausamkeit des Kreuzes von Jesu, dass er gequält wird, dass er lange eine Tortur ertragen muss. Vielleicht sogar auch die Qual, dass er verleumdet wird von seinen Nachfolgern, dass er im Stich gelassen wird von seinen Jüngern, dass er beleidigt wird von seinen Feinden. Aber ist dieser bittere Kelch wirklich in Anführungszeichen nur dieser Tod am Kreuz? Und ich glaube, wenn wir uns Jesus anschauen, dann glaube ich nicht, dass Jesus so wahnsinnig viel Angst hatte, dass seinem Körper etwas passiert. Der Körper war gar nicht so wichtig für ihn, weil Jesus in einem starken Geist unterwegs war. Wir können es am Anfang seines Wirkens bei den 40 Tagen in der Wüste von Jesus erkennen. Der Körper, der natürlich schwach ist, ist aber nicht der, der der Sieger ist, sondern der Geist und das Wesen von Jesus als Teil, als Gottes Sohn, als Teil der Trinität. Das ist das, was trägt. Also ist der bittere Kelch, vor dem Jesus sich fürchtet, wirklich nur, dass seinem Körper Leid angetan wird? Und ja, Kreuzigung ist wüst, Kreuz ist unvorstellbar grausam. Aber ich glaube, der Schrecken, dieser Kelch, von dem hier die Rede ist, ist noch etwas anderes. Gerade im Vergleich zu ganz vielen Märtyrern, die wir über die Jahrhunderte und Jahrtausende von den Geschichten, die wir hören, die gestorben sind, weil sie Jesus nicht verleugnet haben, weil sie festgehalten am Zeugnis, am Bekenntnis von Jesus. Und sie sind oft gequält und gefoltert worden und hatten Freude dabei. Auch wenn man das vergleichen würde, wäre, glaube ich, diese Angst von Jesus vor dem Tod auch irgendwie vielleicht merkwürdig anzuschauen. Und ich glaube, es steckt einfach eine Tiefe in dieser Bedeutung vom Kelch. Jesu war so entschlossen. Er war als Sohn Gottes hier unterwegs. Er war im Auftrag seines Vaters und tat den Willen des Vaters. Er wusste, was ihm droht. Er wusste um die Notwendigkeit von Leiden. Jesus hatte hier keinen Sinneswandel. Aber ich glaube, dass dieser bittere Kelch und die Angst und die Qualen, die Jesus litt, eine geistliche Qual war, weil er die Schuld und die Sünde dieser Welt auf sich nehmen würde. Weil er die gerechte Strafe für unsere Vergehen auf sich nehmen würde. Und vor allem, und ich glaube, das war ein ganz besonders schmerzlicher Moment für Jesus, in dem Moment, wo er die Schuld und die Last und die Sünde von uns Menschen, von dieser ganzen Welt auf sich nimmt, ist er von Gott, seinem Vater, getrennt. Und ich habe die Vermutung und ich komme zu dem Schluss, dass ich glaube, dass Jesus viel mehr Angst und Sorge bereitet hat, viel mehr Schmerzen, diese Last der Schuld, den Zorn, den er gerechterweise zu trägt für uns. Und dieses Getrenntsein vom Vater, dass das für ihn noch ein viel, viel bitterer Kelch war und eine viel größere Herausforderung als die Leiden dieser grausamen Foltermethode Kreuzigung. Jesus, der selber ohne Sünde und Schuld war, schreckte verrückt vor dem, was er tun wollte, was er aus freien Stücken sich entschied, das Gericht zu tragen für uns, für mich. Und diese schreckliche Finsternis, die Jesus dort umfing, die ließ ihn nicht abhalten, ließ ihn nicht abbringen, das alles auf sich zu nehmen. Gottes Liebesabsicht war es, Sünder zu retten, auf eine gerechte Art und Weise. Und das war nur auf diesem Wege möglich, dass Jesus als Gerechter die Ungerechtigkeit der ganzen Welt auf sich nimmt. Unsere Strafe liegt auf ihm. Jesus war kein Märtyrer. Im Gegenteil, Jesus ging freiwillig, ja geradezu absichtlich ans Kreuz. Und er ist aus diesem Grund auf diese Welt gekommen und sein ganzes Wirken hier auf dieser Erde hat das ausgedrückt. Wir lesen hier von einem heftigen Kampf. Im Griechischen heißt es Agonia, das ist Angst, Unruhe, Qual, Todesangst. Und interessanterweise gibt es genau auch heute noch beim Garten Gethsemane eine Kirche. Da ist das Grab von Maria, was auch direkt da im Umfeld ist. Und es gibt noch eine Kirche, die nennt sich Kirche aller Nationen. Aber sie wird auch oft genannt die Todesangst-Basilika. Weil hier Jesus einen Kampf hatte, weil er innerlich herausgefordert war, weil in Unruhe und Qual darüber war, was passieren würde, dass er von seinem Vater getrennt wird und die Last dieser ganzen Welt auf sich nehmen würde. Und dieser Kampf führte dazu, dass sein Schweiß wie Blut von ihm tropfte. Und das ist ein spannendes medizinisches Detail, was neuere Forschungen bestätigen, dass unter Stress und Grauen und dem Horror, den Jesus drohte, dass das passieren kann, dass das auch heute noch in Extremfällen beobachtet werden kann. Und wenn wir uns diese ganze krasse Szene in Gethsemane anschauen, wo Jesus Zeit in der Gegenwart seines Vaters verbringt, wo er am Ring ist mit dem, was auf ihn zukommt, dann kommt er doch aus dieser Szene heraus als jemand, der weiß, was passieren wird, der als jemand, der sich bewusst entschieden hat, ich will den Willen meines Vaters tun. Und ganz besonders krass finde ich, als Petrus dann bei der Verhaftung von Jesus sein Schwert zieht und Jesus verteidigen will, was man ja auch sagen kann, ey, ist ja auch cool, dass er Jesus verteidigen will. Jesus dann einfach sagt zu Petrus, steck das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Und Jesus ist bereit, diesen Willen des Vaters zu tun und aus Liebe zu diesen Menschen diesen bitteren Kelch zu nehmen an unserer Stelle. Und wenn man sich noch mehr mit diesem bitteren Kelch befasst, dann findet man auch dieses Motiv schon im Alten Testament, dass davon oft gesprochen wird, dass mit dem Kelch oder dem bitteren Kelch oder dem Zorneskelch auch Gottes Zorn gemeint ist, Gottes Zorn über Schuld und Sünde. Und genau diesen Becher, den finden wir hier, von dem Jesus hier spricht. Indem wir uns damit befassen, welche Entscheidung trifft Jesus? Jesus ist im Bewusstsein seines Vaters im Garten Gethsemane. Er geht das Ganze nochmal durch. Er sagt, ich will nicht diese Last. Ich habe Angst, diese Last der Welt zu tragen, getrennt von meinem Vater zu sein. Das widerstrebt mir. Aber er entscheidet sich, den Willen des Vaters zu tun. Im Glauben und im Vertrauen darauf, dass Gott über Karfreitag hinausschaut. Und dass Gott weiter sieht als nur diesen Moment des Leides. Und er vertraut Gott, dass Gott etwas Gutes im Sinn hat und etwas Gutes daraus machen kann. Also was können wir aus Gethsemane lernen? Jesus, unser Vorbild, Jesus, unser Retter und Heiland, es treibt ihn immer wieder in die Gegenwart seines Vaters. Nichts ist ihm so kostbar, wie verbunden zu sein mit seinem Vater. Es sind nicht diese körperlichen Schmerzen, nicht diese Angst vor dem Kreuz, sondern die Angst vor der Last der Schuld, bestraft zu werden an unserer Stelle und Trennung zum Vater zu erfahren. Und was für ein Privileg ist es für uns, dass wir einfach so in Beziehung mit Gott, unserem Vater, haben können. Ich glaube, wir machen uns oftmals viel zu wenig bewusst, wie schmerzlich wirklich diese Trennung ist, wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind, wenn wir nicht in dieser Beziehung leben können. Und wenn wir hier Jesus schauen, im Garten Gethsemane und den Schmerz sehen, das, was ihm am kostbarsten ist, ist die Verbindung mit Gott, seinem Vater. Und ich finde es cool, was tut Jesus in dieser Stunde, wo er herausgefordert ist? Er fordert seine drei engsten Jünger auf, zu beten. Gerhard Meyer, ein bekannter Theologe, hat mal geschrieben, Jesus fordert also die drei engsten Jünger zum Gebet in dieser Nacht auf, was wir nur als Fürbittegebete für ihn verstehen können. Und auch das ist ein eindrucksvoller Zug dieser Passionsgeschichte. Jesus bittet geradezu andere für ihn zu beten. Und es hat mich erwischt und es hat mich gepackt und gesagt, ey, wenn Jesus nicht zu schade ist, seine engen Freunde zu bitten, ey, mir geht's nicht gut, ich bin in Not, betet für mich. Wie stolz bin ich denn oft und denke, oh, ich krieg das schon selber hin und wie schwer fällt es mir doch, andere dafür zu bitten, mir zu helfen oder für mich zu beten. Und was für eine tolle Möglichkeit, was für ein tolles Beispiel gibt Jesus uns hier, dass wir in Anspruch nehmen dürfen, miteinander zu beten, jemand anders zu bitten, bitte bete für mich, steh du mit für mich ein. Ich bin in Not. Tolles Beispiel von Jesus. Ja, einfach seine Ängsten mit einzuweihen, mit in seine Not hineinzunehmen und dieses Vertrauen auszusprechen, sowohl zu Gott als auch zu seinen Begleitern. Betet mit mir, betet für mich. Was lernen wir aus Gethsemane? Schuld und Sünde sind heftig. Sünde bedeutet, dass eine Strafe sozusagen auch notwendig ist, dass etwas gesühnt werden muss, dass es dafür ein gerechtes Urteil gibt. Es hat Konsequenzen. Und Jesus nimmt dieses Urteil und nimmt diese Konsequenzen für uns auf sich. Er zahlt diesen hohen Preis und wieder mit dem Motiv, das Wichtigste von ihm ist die Beziehung mit dem Vater. Und der Grund, warum er das tut, ist Liebe. Und weil er möchte, dass auch wir in dieser innigen Beziehung zum Vater unterwegs sein dürfen. Und in dieser Beziehung, ja, jeden Tag sein dürfen. Die Gegenwart Gottes genießen dürfen. Seine Verheißung in Anspruch nehmen dürfen. Nachfolge. Jesus zeigt uns, dass es wert ist, den Willen des Vaters zu tun, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Nicht den eigenen Willen zu tun, sondern sich wirklich in allem Gott unterzuordnen. Auch wenn das nicht schön ist, auch wenn es für uns nicht immer der angenehmste und nur das Schöne bedeutet, aber das Vertrauen, Gott meint es gut. Gott schaut nicht nur auf Karfreitag. Gott sieht schon weiter. Gott sieht viel mehr als das, was wir schon sehen können. Er schaut über Leid und Schmerz hinaus. Er hat schon eine viel größere Perspektive vorbereitet. Er sieht viel mehr Freude. Er sieht eine Zukunft in wirklich enger Gemeinschaft, im Miteinander und vor allem mit ihm. Jesus zeigt uns, was es bedeutet, Nachfolger zu sein. Wir sagen immer, wir sind Jesus Nachfolger und wir können das sein, weil Jesus das getan hat, was er seinen Vater tun sieht und was sein Vater wollte. Und bei Jesus hat es alles bedeutet. Hat es bedeutet, nicht den leichten Weg zu gehen, Engelherrscher, tschüss, sondern ist den schweren Weg gegangen für dich und mich, um den Weg, die Beziehung zum Vater herzustellen, den Weg für uns zu bereiten, hat er in diesem Moment darauf verzichtet, hat er das Schwerste, was ihm gefallen ist, zugelassen, dass durch die Schuld von uns auf ihm die Beziehung kurzzeitig nicht mehr da war. Und dann kam Ostern und Jesus ist auferstanden und diese Schuld, diese Trennung ist vorbei, ein für alle Mal. Und so liegt Freude und Schmerz und Herausforderung in dieser Woche völlig immer mit beieinander, ganz nah beieinander. Diese Freude über das, was Jesus getan hat und doch auch über, ja, doch das zu spüren, was das bedeutet, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wie groß das ist. Freude, Leid, miteinander. Ich fand es cool, dass wir in den letzten Wochen hier auch immer wieder Predigten hatten zu dem Thema Nachfolge. Und Markus hatte eine richtig coole Zweiteiler-Predigtreihe. Was ist deine Mission? Und hatte auch coole Fragen. Also er hatte da, vor 2 Wochen hat er, glaube ich, gesprochen, und da hat er eine Liste von Fragen, die uns helfen können, einfach uns selber zu hinterfragen. Was ist meine Mission? Was ist meine Berufung auch? Will ich Jesus nachfolgen? Folge ich Jesus nach? Was bedeutet das? Und wozu hat er mich berufen, hier unterwegs zu sein? Und ganz ehrlich, für mich war die Elternzeit auch wieder ein Moment, wo ich mal wieder mich selber hinterfragt habe oder selber darum kämpfen muss, was ist eigentlich meine Mission? Und ich muss euch ehrlich sagen, die erste Woche in der Elternzeit, da wo ich so langsam runtergefahren bin, wo ich an meinen Träumen feststellen konnte, ich verarbeite diese sehr, sehr vielen Ereignisse von Januar und Februar erstmal nach in meinem Kopf, weil so viel gewesen ist, wo mein Kopf und mein Verstand so gar nicht so schnell hinterhergekommen ist. Da hat es erstmal gebraucht, runterzukommen, und dann ja, waren da auch ganz viele Fragezeichen in mir, und es gab so viel zu tun, und man, diese Gebäudefrage, das war großartig, da sich rein zu investieren, und auf der anderen Seite war ich noch nie so überfordert in meinem Dienst, wie, glaube ich, mit dieser Frage und mit in dieser Zeit irgendwie, und das hat irgendwas, es hat was mit mir gemacht, und es hat mich hinterfragt, und ich hätte ja noch so viele andere Pläne, und ich hätte mich gerne Anfang dieses Jahres noch gerne in das und das investiert, und das ist nicht gekommen, und manchmal frage ich mich, ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Herausforderungen zu sehr, und stelle mir dann wirklich die Frage, kann Gott mich wirklich gebrauchen, und sollte ich nicht doch vielleicht wieder in meinen Fachinformatikerjob zurückgehen? Also solche Fragen, die sind dann in mir hochgekommen, und ich glaube, ich war 2, 3 Tage zu Hause auch richtig schlecht drauf, und Julia schmunzelt nur. es ging mir wirklich nicht so gut. Und ich habe damit, glaube ich, in der ganzen Elternzeit mit dieser Frage auch gerungen und gesagt, ey Gott, was soll ich tun? Was ist dir wichtig? Und ich glaube, am Tiefpunkt war gegen Ende meiner Elternzeit, wo ich echt einige Nächte auch wach gelegen habe und meinen Kopf gerödelt hat. Und in einer Nacht habe ich mit Gott ein Gespräch angefangen und ihm einfach mal alles so hingelegt, wo ich gesagt habe, ey, hey Gott, da bin ich so völlig überfordert. Ich habe keine Ahnung, manchmal, wo du mich siehst, warum du mich gerade hier an diese Stelle gestellt hast, Herr. Und ich sehe nur meine Schwächen, Herr. Wo möchtest du, dass ich mich einbringe? Und Gott hat zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, es ist genug. Du bist da, wo ich dich haben will. Amen. Und das sage ich jetzt wieder sehr emotional, im vollen Bewusstsein, dass ich nicht perfekt bin, dass ich mich total schwach fühle, auch jetzt gerade wieder reinzukommen nach der Elternzeit mit einer Erkältung, und das hat mich die letzte Woche ultra frustriert. Aber das ist so cool zu wissen, dass Gott hier am Wirken ist, dass er derjenige ist, um den es geht, auf den es ankommt, dass es darum geht, dass ich mich einfach hinhalte mit dem, was ich habe, was in meinem Herzen ist, und dass er das gebraucht. Dass er, keine Ahnung, nur wenn ich einen Bibeltext vorlese, das gebrauchen kann, in dein Herz zu sprechen. Nicht, weil ich es vorgelesen habe, sondern weil es sein Wort ist und weil er es lebendig macht in uns. Und das ermutigt mich. Seit einem Jahr haben wir jetzt wieder angefangen, hier wirklich jeden Sonntag Gottesdienste zu feiern. Vorher war das alle 2 Wochen und hatten so ein Gebetstreffen zwischendrin. Und seit einem Jahr feiern wir jetzt hier wieder jeden Sonntag Gottesdienste. Und ich bin begeistert, und es macht mir unglaublich viel Spaß, mit euch zusammen in die Gegenwart Gottes zu treten. Und ja, sich auszustrecken, Jesus zu suchen und zu sagen, Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Hilf du uns dazu in unserer Schwachheit. Hilf du uns dazu. Und er schenkt Gnade. Er schenkt seinen Heiligen Geist, der hier am Wirken ist. Und das begeistert mich immer wieder und macht mich total demütig zu sagen, es liegt nicht an mir, dass irgendwie was passiert, sondern es ist Gott, der alles bewirken kann, der alles zu tun vermag und der gerade zu Ostern alles für uns gegeben hat. Und wir feiern jetzt gleich Abendmahl, und das leiten wir einfach ein, indem wir uns auf ihn ausrichten mit einem Lied.